1% Lagebesprechung.
Laut des Ausländerzentralregisters lebten am 31. Dezember 2022 3,1 Millionen Schutzsuchende in Deutschland. 1,9 Millionen Personen davon kamen über das Asylticket ins Land. Von all jenen waren nur 44.507 Menschen asylberechtigt im Sinn des Grundgesetzes. Alle anderen sind hier, weil es politisch gewollt ist. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute begrüße ich in unserer Sendung natürlich erneut meinen Kollegen, den Politikwissenschaftler Benedikt Kaiser. Benedikt, guten Morgen.
Guten Morgen und Grüße in die Runde.
Und hinzu kommt meine Person, der Leiter des Bürgernetzwerks, Philipp Stein. Lieber Benedikt, der Europawahlkampf hat nun offiziell begonnen. Wir merken es daran, dass wieder mit harten Bandagen gekämpft wird und die verschiedenen Parteien in Europa beginnen, sich zu positionieren. Einleiten durfte ich unser heutiges Gespräch mit einem Zitat von der Internetseite unseres Bürgernetzwerks 1%.de. Wir haben dort seit vielen Jahren, muss man sagen, einen Asylticker eingerichtet. Das ist, wie der Name Ticker schon sagt, eine Übersicht über all das, was sich im Bereich der Migration tut. Ich habe jetzt im Vorgriff auf unsere Sendung mal ein paar ältere Zahlen gewählt. Das ist jetzt, wie gesagt, vom 31. Dezember 2022. Es gibt zum Thema Migration natürlich schon neuere. Aber darum soll es heute, liebe Zuhörer, nur partiell gehen. Wir wollen heute keine ausführliche Sendung zum Thema Remigration, Asylanträge und, Abschiebezahlen machen. Auch wenn dieses Thema, das Thema Remigration, in aller Munde ist, wir wollen es heute besprechen, aber wir wollen das Ganze von einer anderen Seite beleuchten, lieber Benedikt. Und zwar geht es um das Verhalten der verschiedenen Rechtsparteien in Deutschland, allen voran der AfD, vor dem kommenden Wahlkampf auf europäischer Ebene. Zudem wollen wir sprechen über den Verfassungsschutz und seinen Einfluss auf die Partei und das Vorfeld. Wir wollen sprechen über das Thema Populismus und wir wollen vor allem darüber sprechen, warum der Populismus ein Problem für die rechte Bewegung ist. Einsteigen wollen wir mit einer kleinen Definition. Da darf ich das Wort an dich übergeben, nach meiner kleinen Einleitung. Es geht um die Pfeiler, auf denen der Verfassungsschutz seine Kritik an der AfD aufbaut. Und von da wollen wir zu unseren heutigen Themen kommen. Ich bitte dich, Benedikt, hier mal einzusteigen.
Also du beziehst dich jetzt auf die Pfeiler, mit der die VS-Beobachtung der AfD begründet
Richtig,
wird aktuell.
Genau.
Okay. Also es gibt im Endeffekt, wenn man es jetzt mal in einem Podcast vereinfachen möchte, drei Fronten sozusagen, an denen man der AfD Böses tun möchte. Die erste Front ist der ethnokulturelle Volksbegriff. Das haben wir ja im letzten Podcast anhand des Brotkorb-Buches sehr ausführlich diskutiert.
Ja.
Zweitens Russlandnähe, beziehungsweise jetzt mal böse gesagt, diese fünfte Kolonne-Vorwurf, also dass man quasi durch die AfD russischen Einfluss im deutschen Parlamentarismus generieren könnte. Und der dritte Punkt ist eben die pauschale Islamablehnung, die es angeblich oder tatsächlich in der AfD gäbe. Mhm. Das sind die drei Pfeiler. Und auf diesen drei Pfeilern beruht im Endeffekt dieses Beobachtungskonstrukt. Ich möchte noch hinzufügen, wir wissen alle, dass diese drei Pfeiler nicht der einzige Grund sind, sondern der entscheidende Grund ist natürlich an sich, dass man keine rechte oder patriotische Kraft möchte und dass die Beobachtung deswegen ohnehin politisch motiviert ist und die Einzelfragen jetzt nicht unbedingt einer rein objektiven Logik folgen. Aber wenn man das ernst nimmt und der AfD-Bundesvorstand nimmt die Beobachtung ja ernst, sonst würde er nicht das Parteigeld investieren in diesen Prozess gegen die Beobachtung. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man sich eben anschauen, gerade als sympathisierender Beobachter, auf welchen Feldern versucht man das zu entkräften, diesen Vorwurf extremistisch zu sein oder Beobachtungsgegenstand sein zu dürfen. Und ganz naiv als Patriot und als jemand, der die AfD unterstützt, weil sie eben deutsche Positionierung vertritt, fände ich natürlich am spannendsten, anhand auch von Brotkorb beispielsweise, den ethnokulturellen Volksbegriff zu zu erläutern, darzulegen, durchaus auch mit dem Grundgesetz, das hat Matthias Brotkopp ja ausführlich getan und erklärt, warum der ethnokulturelle Volksbegriff im Grundgesetz steckt, warum er zur DNA Deutschlands gehört. So könnte man das machen, ne? Man könnte auch die Russlandgeschichte versuchen zu entkräften. Die AfD hat sich merkwürdigerweise für den Weg entschieden, vor allem den ethnokulturellen Volksbegriff nicht zu verteidigen, sondern zu dekonstruieren. Ja. Also sprich, Peter Böhringer, immer noch im AfD-Bundesvorstand, hat ja sogar dann in Münster die steile These aufgestellt, den ethnokulturellen Volksbegriff gibt es gar nicht in der Partei. Und wer jetzt das erste Mal zuhört und sich fragt, na, was ist denn dieser ethnokulturelle Volksbegriff überhaupt, von dem jetzt der Typ da redet? Naja, in aller Kürze kann man sagen, dass es in der deutschen Tradition, aber generell auch in der europäischen Tradition, weltweit sowieso, dass es da eben immer schon eine Art Doppelcharakter der Zugehörigkeit zu einem Land und zu einem Volk und zu einem Staat gegeben hat. Es gibt eben eine Volkszugehörigkeit, das ist das Tradierte, das Überlieferte, in das man hineingeboren wird, in das man hineinwächst. Das ist sozusagen der ethnokulturelle Volksbegriff. Und dann gibt es eben dann natürlich noch den Volksbegriff im Sinne des Staates, des Staatsbürgers. Und es ist üblich und auch normal weltweit, dass das getrennt wird. Das heißt nicht, dass man vom Recht und vor Gesetz ungleich behandelt wird, nein, aber das heißt, dass es eben unterschiedliche Zugänge gibt. Ich gebe jetzt mal ein sehr banales Beispiel. Ich entscheide mich aus verschiedenen Gründen, nächste Woche in die Türkei überzusiedeln. Ich lerne Türkisch, ich versuche mich dort bestmöglich gesellschaftlich zu integrieren, engagiere mich dort in einem lokalen Fußballverein der 9. türkischen Liga, werde nach einigen Jahren akzeptiert, habe türkische Nachbarn und lebe dort mein Leben. Ich kann sogar vielleicht, wenn ich viel, viel Glück habe und Kontakte und den Rechtsrahmen ausnutze, kann ich vielleicht sogar türkischer Staatsbürger werden. Aber natürlich wird es für meine Nachbarn, zumindest für den Großteil meiner Nachbarn dann in Izmir, völlig klar sein, ach, das ist der Deutsche. Und das meine ich dann nicht im Sinne von, dass ich mich dann diskriminiert fühle, sondern es ist nun mal so, ich bin dann türkischer Staatsbürger, bleibe aber ethnokulturell Deutscher. Also Stichwort Prägung, Stichwort Herkunft, Stichwort Sozialisation. Und das sind sozusagen jetzt mal sehr banal runtergebracht an einem anschaulichen Beispiel dieser Doppelcharakter des Volksbegriffs. Es gibt eben eine Art ethnokulturellen Volksbegriff, wo die Herkunft eine wichtige Rolle spielt, und es gibt eben den Volksbegriff des Staatsbürgerrechts, wo man eben sagt, man ist Staatsbürger.
Man könnte das, um das noch einfacher runterzubrechen, auch mit dem Begriff Abstammung und Kultur halt eben beschreiben.
Genau, wobei Kultur, ich würde sogar noch weitergehen, auch einer, der nicht die deutsche Kultur annimmt, aber dennoch deutscher Staatsbürger ist, wird ja vom Gesetz nicht schlechter behandelt, und das fordert ja auch in der AfD und im Vorfeld
niemand. Ja, das definitiv, ja.
Genau, und das ist im Endeffekt die Krux. Und jetzt kommen eben Leute wie Peter Böhringer und stellen sich in Münster hin und sagen, diese Art von Volksbegriff vertritt doch bei uns gar niemand. Und so salopp, wie das jetzt klingt, und so polemisch, wie das jetzt klingt, so absurd ist diese ganze Angelegenheit eben. Weil, und das zeigen ja wirklich Wahlanalysen aus verschiedensten Richtungen, also jetzt nicht nur von der Bertelsmann-Stiftung oder von Rosa-Luxemburg-Stiftung oder von anderen Stiftungen, die links oder liberal sind, sondern auch in Anführungszeichen wertneutrale, demoskopische Institute, immer wieder kommt man zu dem Schlüsselpunkt: Die AfD wird vor allem gewählt, weil sie als pro-deutsche, migrationskritische Partei wahrgenommen wird. Und diesen sogenannten Unique Selling Point, also klassisch deutsch Alleinstellungsmerkmal im Parteienwettbewerb, das jetzt zu schleifen, in der Hoffnung, man bekommt dann 6 Monate oder 12 Monate Beobachtungsverzögerung, das leuchtet mir inhaltlich nicht ein, das leuchtet mir aber auch strategisch nicht ein. Weil wenn ich meinen eigenen Markenkern verleugne, wegen dem ich gewählt werde und aufgrund dessen ich auch mein Mandat zum Beispiel habe, jetzt im Falle Peter Böhringers, dann führe ich die Republikaner-Falle ad absurdum. Und letzter Satz dazu: Die Republikaner, wer sie nicht mehr kennt, eine rechtskonservative Kleinpartei, die vor allem in Süddeutschland reüssiert hat und die auch in Baden-Württemberg und in Bayern im Landtag war, die kurz auch in West-Berlin Erfolge hatte. Die Republikaner haben jahrelang gegen den Verfassungsschutz geklagt, haben ihr gesamtes Parteivermögen in dieses Verfahren gesteckt, um nachzuweisen, sie sind keine volksbezogenen Rechtsextremisten, haben am Ende gewonnen und waren dann bei 0, irgendwas Prozent, weil in der Zeit sich ihre Wähler abgewendet haben, weil sie kein Geld mehr hatten für Parteiarbeit, weil der ganze Fokus nur noch auf die VS-Beobachtung lag, was natürlich auch vom VS so vermutlich intendiert war und vom politischen Establishment. Und man hat dann eben permanent nur noch nachgedacht: Dürfen wir das jetzt sagen auf dem Parteitag? Dürfen wir das auf ein Plakat schreiben? Dürfen wir das in einer Parlamentsrede so sagen? Und diese Selbstlähmung, dieser Selbsteinbau in ein vom Gegner oktroyiertes Gefüge hat dazu geführt, dass die Republikaner eben erst sich selbst verzwergt haben, also selbst verharmlost, dann selbst verzwergt und dann selbst ausgelöscht. Und meine subjektive persönliche Wahrnehmung dieser Lage, die ich beobachte im Verfahren Münster, aber auch in den allgemeinen Verlautbarungen von Leuten wie eben Peter Böhringer, ist eben meine ganz starke Befürchtung, hier wird der Republikanerweg sehenden Auges erneut beschritten. Und das halte ich für deswegen für besonders fatal, weil wir eben jetzt nicht 1999 oder 2004 leben, sondern 2024. 2024 hat die AfD ein Wählerpotenzial von bis zu 10 Millionen Menschen. Die AfD wird stigmatisiert. 10-mal mehr als Republikaner und dennoch wählen die Menschen sie oder sogar deswegen wählen die Menschen sie, egal wie man das auslegt. Und deswegen muss man natürlich hier schon aufpassen, dass man sich jetzt nicht aus der Gefallsucht gegenüber dem politischen Gegner heraus sich deswegen selbst kastriert und sich selbst auch den Spielraum beschneiden lässt.
Ja, vor allem würde das auf der inhaltlichen Ebene, wenn man jetzt nochmal ganz kurz von diesem, ich sag mal, strategischen Punkten wegkommt, Stichwort Verfassungsschutz. Im Grunde genommen müsste man sich ja dann die Frage stellen, was die AfD fundamental in ihrem Programm und in ihrem Wollen und ihrem Tun unterscheidet von den sogenannten Altparteien. Dass man natürlich migrationskritischer ist als jetzt beispielsweise die Grünen und natürlich auch als die CDU und Co., das ist ja ganz klar. Aber wenn man den ethnischen Volksbegriff sozusagen komplett aufgeben würde oder sogar leugnet, dass er in der Partei präsent ist, dass die Partei ihn in irgendeiner Weise vertritt, um beispielsweise, wie du schon sagtest, hier in diesem Prozess gegen den Inlandsgeheimdienst angeblich mit besseren Chancen dort zu stehen, dann begibt man sich zumindest in dieser zentralen Frage natürlich aufs Glatteis, weil dann natürlich zu Recht der Wähler fragt, was ist der Unterschied? Wenn man jetzt mal ganz kurz hier diese Zahlen sich anschauen möchte, es gibt auf der Internetseite der AfD, es ist tatsächlich ganz einfach afd.de/remigration, also man hat unter dem Begriff Remigration, der ja spätestens seit diesem sogenannten Potsdamer Geheimtreffen in aller Munde ist oder zumindest in aller Munde war, hat man hier das ganz offiziell definiert, auch hier übrigens, als eine Art, Reaktion mal wieder, dass man sich hier in die Enge getrieben gefühlt hat von der Presse, von der Enthüllung dieses vermeintlichen Geheimtreffens. Darauf hat man dann reagiert. Und hier hat man das sehr, sehr eindeutig definiert. Hier steht nämlich gemäß Bundestagswahlprogramm 2021, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen älter, aber hier steht eben auch oben drüber, dass das Bundestagswahlprogramm Bundestagswahl 2021 für die Europawahl 2024 zusammenfassen oder zusammenführen lässt, dass man im Grunde genommen einfach nur die ca. 250.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer rückführen möchte. Das ist, hier gibt es noch ein paar mehr Punkte, die das so ein bisschen definieren. Aber unterm Strich bedeutet das, wenn man sich diese Broschüre anschaut, hier steht auch oben drüber am 9.6. AfD, hier geht es also um die Europawahl, ne? Hier 7 Punkte zur Remigration, das ist so ein ganz offizieller Flyer, ganz offizielles Flugblatt der AfD mit ihren Positionen in dieser Sache. Und das müsste jetzt für mich als Wähler bedeuten, alles klar, die AfD möchte jetzt die 250.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer konsequent abschieben. Hier hat man also wieder große Worte gewählt, konsequent abschieben. Und dann steht hier sowas wie Fehlanreize abbauen, Bürgergeld, Bleiberecht, Turbo-Einbürgerung und so weiter. Alles schön und gut, alles sicherlich Sachen, die gut und notwendig sind, Grenzschutz. Aber das sind natürlich Sachen, wenn der Wähler wirklich wüsste oder wirklich wahrnehmen würde, zu sagen, alles klar, ich wähle die Anti-Ausländerpartei ist falsch, das ist für die AfD tatsächlich das falsche Wort, aber sagen wir, die Remigrationspartei, die Abschiebepartei meinetwegen, die Partei, die es schafft, dass in Deutschland wieder weniger Ausländer leben. Das kann man ja so sagen, das ist die Wahrnehmung des durchschnittlichen Wählers auch im Westen. Wenn der wüsste, was das eigentliche Programm der AfD ist, nämlich dass eigentlich mehr oder minder bis auf dass die Grenzschließung und die Veränderung der Anreize eigentlich alles so bleibt, ich glaube, dann hätte die AfD ein größeres Problem. Und sie lebt im Grunde genommen, das muss man einfach so deutlich sagen, von ihrem Abschieberuf. Also davon, dass der Wähler glaubt, wenn die rankommen, und das muss man wirklich mal so klar formulieren, dann geht es hier mit den Abschiebungen los. Natürlich nicht irgendwelche Deportationsfantasien und irgendwelche nicht rechtsstaatlichen Dinge, aber der Rahmen des Rechtlichen ist natürlich viel größer Und ja, einfach nur um diesen Punkt zu machen, wenn die AfD sich von diesem ethnischen Volksbegriff verabschiedet, dann ist eben der Unterschied zu den Altparteien in diesen Punkten im Grunde genommen für mich zumindest marginal. Die sind natürlich auf dem Papier immer noch sehr groß. Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob du sagst, jeder kriegt Bürgergeld, jeder Ausländer hat Anspruch auf alle Leistungen oder ob ich sage, ich streiche denen alles weg. Natürlich ist das aus zum Beispiel einer finanziellen Sicht ein riesengroßer Unterschied und sicherlich ist das ein ganz großer Fortschritt zu dem, was wir aktuell erleben. Aber unterm Strich ändert das an den, wie soll man sagen, Größenverhältnissen in Deutschland natürlich erstmal überhaupt gar nichts.
Nein, und du hast völlig recht mit dem Punkt, dass die AfD da von ihrem Nimbus lebt. Also viele Menschen glauben eben wirklich, dass der Migrationsstrom umgekehrt wird. Und da geht es nicht um die 250.000, weil die 250.000, das fordert auch die CDU. René Springer zum Beispiel hat es ja auch deutlich gemacht, dass es hier dass es schon siebenstellig wird, dass es eben über Millionen geht. Ich glaube, Helferich hat das nochmal betont, Frau Bostorff hat das betont. Einige AfDler betonen das, andere widersprechen da heftig. Aber klar muss sein, dass dieser Remigrationspunkt, wie er jetzt von der Bundes-AfD gefahren wird, eigentlich hinter das zurückfällt, was A, der Wähler erwartet und B, was beispielsweise auch die Ostlandesverbände in ihrer Remigrationserklärung im Januar diesen Jahres, also erst vor knapp drei Monaten, besprochen haben. Ich möchte mal diese 6 Versprechen ganz kurz skizzieren, die sie da vereinbart haben, also die Landesvorsitzenden der Ost-AfD-Verbände rund um Höcke und Kirchner, Kramer, Bernd und auch Jörg Urban aus Sachsen. Und was ich ganz lustig finde, aber egal. Und da heißt es eben, dass man 6 Versprechen abgibt zum Thema Remigration. Wir werden Recht und Gesetz anwenden, die Grenzen schützen und Deutschland vor Sozialmigration bewahren. Wir werden eine groß angelegte Rückführungsinitiative für illegale Einwanderer planen und durchführen. Wir werden sämtliche Anreize minimieren, die Deutschland zum Magneten für illegale Einwanderung gemacht hat. Wir werden das Staatsangehörigkeitsrecht, welches bis zum Jahr 2000 galt, wiederherstellen. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um den Assimilationsdruck auf nicht integrierte Ausländer zu erhöhen und wir werden Anreize schaffen, um nicht integrierten Migranten die Heimkehr zu ermöglichen. Das heißt, diese 6 Punkte, das ist so grosso modo das, für was die Leute die AfD wählen. Manche mit Sicherheit wollen noch eine Verschärfung, andere wollen vielleicht dann noch mehr Nuancierungen, aber im Grunde ist das so der Standpunkt, hinter dem man nicht zurückfallen sollte. Das heißt, man braucht keinen Remigrationsmaximalismus, von wegen, jeder Migrant muss raus, das griechische Lokal wird geschlossen und so ein Nonsens, den es ja zumindest in ganz wenigen rechten Blasen auch gibt. Das ist natürlich Unfug, aber es ist natürlich auch Unfug zu sagen, man macht einfach eine Friedrich-Merz-Migrationspolitik. So nach dem Motto, jeder, der halt Migrant ist, aber irgendwie ein bisschen Kohle mitbringt oder so, darf halt rein. Und irgendwo muss die AfD dann einen Mittelweg finden, sonst macht sie sich unglaubwürdig. Und dieser Mittelweg ist meiner Ansicht nach definitiv diese Osterklärung der Ostlandesverbände. Und ich verstehe auch nicht, warum man permanent dahinter zurückfällt. Ich möchte, weil du vorhin den Wahlkampf angesprochen hast, das mal ganz kurz auf die europäische Ebene heben, dass wir nicht nur diesen deutschen Tunnelblick haben. Remigration ist ja jetzt kein deutsches Thema alleine, sondern das ist ja auch ganz stark in anderen Ländern im Fokus der politischen Debatte von rechts. Und ich verfolge ja nun stark die Ereignisse in Österreich bei der FPÖ und in ihrem Vorfeld. Und der Spitzenkandidat der FPÖ zu Europa hat jetzt damit geworben, mit dem Begriff Remigration geht er in den Wahlkampf rein und hat unter anderem gefordert, es müsste einen EU-Kommissar für Remigration geben. Auf der anderen Seite gibt es dann eben den Rassemblement National zum Beispiel, der halt überhaupt keine Remigration möchte, weil eben die Konkurrenzpartei, also die Semur-Partei, Reconquête, Remigration vertritt. Also da geht es dann nicht um die Inhalte, da geht es dann eher um eine reine politische Sortierung. Und dann gibt es eben zum Beispiel eben die AfD, deren Bundesspitze eben hin und her schwankt. Mal verwendet man den Remigrationsbegriff, mal entschärft man ihn, mal merkt man, dass man damit doch Wähler bekommt. Das ist aber alles sehr, sehr inkohärent und inkonsequent. Und das sind so für mich jetzt mal schematisch gesagt die beiden Pole. Rassemblement National, nee, Remigration kann man nicht verwenden. Auf der anderen Seite FPÖ, ja, wir wollen Remigration, dafür werden wir gewählt. Und in der Mitte dann eben die AfD, die hin und her taumelt, die so ein bisschen wie der schwankende Kleinbürger ist, der sich mal so entscheidet, je nach aktueller Laune und je nach aktueller Stimmungsgesittung. Und das ist natürlich gefährlich, weil dieses Schwankende, gerade für eine Partei, die von Dynamik lebt, die von Protest lebt, die auch von Zuspitzung lebt, wie die AfD, Stichwort Populismus, da kommen wir ja noch später dazu, für so eine Partei ist es natürlich höchst gefährlich, wenn der Wähler heute nicht weiß, was die Partei morgen sagt. gesagt. Und ob das, was die AfD heute in der Erklärung verabschiedet, morgen noch aktuell ist, aufgrund interner ja. Sortierungsprozesse. Und das halte ich wirklich für eine Gefahr, die irgendwie bisher etwas unterschätzt wird, weil es halt noch gut geht. Ne? Solange man bei 18, naja, 19 oder 20% steht, ja, warum denn?
Die Gefahr, die ich da rauslese, also ich will das mal ein bisschen sortieren. Weil wir durchaus ein bisschen durcheinander sind, also in diesem Podcast, was logisch ist, sind so viele Themen, die da interessant sind und die man ausführlich besprechen müsste. Ich meine, Fakt ist, um das mal klar darzustellen, wir haben über den Begriff der Remigration, über den man meinetwegen auch streiten kann, ja. Zum Beispiel aus diesem Grund, wir hatten hier Umbauten gehabt in unserem Verlagslager von Jung Europa, da war ein Handwerker da, der hat geholfen und der kam dann einfach auf mich zu, war ein Dresdner, ne? Der sagte so mit seiner Dresdner Schnauze ganz frei weg, von wegen, ob ich von diesem Treffen gehört hätte, das sei ja total lächerlich, es ging natürlich um dieses sogenannte Potsdamer Geheimtreffen, er hätte das in der Bild-Zeitung oder hätte es in irgendeiner Handy-App, Web, was weiß ich, gmx.de oder sowas, sag ich mal, gelesen. Und da wäre es aber um so ein Thema gegangen. Und er konnte, und das ist jetzt keine Darstellung, um den irgendwie dumm darstellen zu lassen, der war ein ganz, ganz pfiffiger, guter Kerl, aber der konnte diesen Begriff Remigration nicht richtig aussprechen, nicht weil er das nicht könnte, sondern er hatte den nicht mehr gegenwärtig. Er sagte, es ging da um irgendwas mit Migration, so sagte der das sinngemäß. Und er sagte, ja, Remigration ist der Begriff. Ne? Also, ja, genau, das war der Begriff. So, und der hat sich darüber überhaupt nicht mokiert oder gesagt, das ist total dämlich oder was, aber der blieb irgendwie nicht so richtig hängen bei ihm. Weiß ich jetzt nicht, ob das repräsentativ ist, will nur sagen, ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand einfach den alten Begriff der Abschiebung oder was verwendet. Also das ist ein Begriff, über den man durchaus, glaube ich, diskutieren kann, aber, und das ist Fakt, spätestens seit diesem Potsdamer Geheimtreffen, um das die Presse ja so ein Riesentheater gemacht hat, ist der Begriff der Remigration mindestens für einen Monat komplett beherrschend gewesen auf den Titelseiten der großen Zeitung und der Online-Medien. Zusammen natürlich mit diesem Framing der Deportation, der Dritten Reichsromantik, diese ganzen Dinger, die dem Begriff dann sozusagen angeheftet wurden. Aber nicht ganz zu Unrecht, schreibt Philipp Huemer, der Chefredakteur des österreichischen Heimatkuriers, dass sich womöglich mit dieser Potsdam-Kampagne rund um den Begriff der Remigration, der in den Fokus gerückt ist, das ist Fakt, eine Chance ergeben hat. Ob es jetzt wirklich eine, wie er sagt, einzigartige metapolitische Möglichkeit war, darüber kann man streiten, weil oft werden halt Begriffe als Sau sozusagen durch die Manege getrieben und am Ende bleibt nicht viel hängen. Also auch das ist ein Punkt, über den man diskutieren kann. Fakt ist aber durchaus, dass der Begriff der Remigration sehr, sehr vielen Bürgern plötzlich irgendwie präsent war. Und dass die AfD, und das ist der Punkt, den ich jetzt machen möchte, der entscheidende ist, der uns auch zu dem Punkt führt, den wir herausschälen wollen, dass die AfD hier durchaus die Chance hatte, was draus zu machen. Und einzelne Abgeordnete, du hast ja den guten René Springer schon genannt, wir könnten andere aufzählen, auch Matthias Helferich hast du als Positivbeispiel genannt, die sind ja sofort in die Offensive gegangen und das ist das Entscheidende, sind in die Offensive gegangen und haben, glaube ich, ein oder zwei Tage nach diesen Enthüllungen, diesen vermeintlichen, schon Grafiken gebracht, wo irgendwie ein Flugzeug drauf war, nagel mich jetzt niemand auf den Wortlaut fest, ja, wir wollen abschieben, ja, wir sind Abschiebe-Weltmeister, wenn wir gewählt wurden, ja, wir wollen Deutschland verändern, ja, wir wollen niemanden deportieren, aber wir wollen nicht nur 250.000 Ausländer aus Deutschland rausschaffen. Das ist das, was sie richtig getan haben. Das ist aber eben nicht repräsentativ für die Gesamtpartei. Und das ist der Punkt. Die AfD, du hast das Wort der Dynamik verwendet, die AfD ist in einer Weise dynamisch, nämlich sie ist eine Partei, die ausschließlich reagiert. Und das ist eigentlich eine fatale Position, eine fatale Verhaltensweise, die, wenn die Not in Deutschland nicht so groß wäre, um mal das ganz vereinfacht auszudrücken, die Wahl der AfD hat natürlich ganz, ganz verschiedene Gründe, ganz, ganz verschiedene Milieus. Wir können das nicht so einfach darstellen, aber ich will es jetzt für diesen Podcast tun. Die Not ist groß, ist gleich, wir müssen was tun. Was können wir tun als gut erzogene Bundesbürger? Wir können an die Wahlurne gehen. Das ist das, was der Bürger eben kennt. Das ist halt Fakt. Und die AfD, die reagiert. Sie ist ausschließlich, dieser Bundesvorstand, er reagiert auf Anwürfe. Und so war es eben auch nach dieser Potsdamer Veröffentlichung, wo man natürlich fairerweise sagen muss, das hat die vermutlich wie ein Hammer auf den Kopf getroffen irgendwie, ne? Also damit hat man in der Form vermutlich nicht gerechnet, gerade weil ja auch das Thema Bauernproteste zu dem Zeitpunkt extrem groß war und die AfD hier eigentlich versucht hat, in das Thema Bauernproteste reinzukommen und sich hier zu etablieren, teilweise auch erfolgreich, dann kam dieser Potsdam-Hammer. Und in diesem Punkt hätte man in irgendeiner Strategiekommission, in einem gut funktionierenden Bundesvorstand sagen müssen, Freunde, die Zeit ist da, wir müssen aus der Not eine Tugend machen und jetzt in die Offensive gehen und dem Bürger sagen, nein, keine Deportationen, nein, keine schlimmen Bilder von irgendwelchen, was die Leute da an die Wand gemalt haben, Zügen, wo die Hände rausgucken und sowas, ne? Also was die Presse versucht hat, diese KZ-Romantik, also Romantik in Anführungszeichen, diese KZ-Bilder darzustellen, das hat man ja wirklich versucht, das aufs Dritte Reich zu framen. Und jetzt muss man aber in die Offensive gehen. Und was ist passiert? Ich habe zitiert aus diesem Flugblatt, ja, wir wollen diese 250.000 abschieben und dann wollen wir die Reize irgendwie mindern. So, aber wenn du, man muss ja mit Vergleichen heutzutage sehr vorsichtig sein, man ist ja da sehr, sehr schnell im strafbaren Bereich, deswegen will ich das mal sehr einfach halten. Wenn ich ein Glas habe mit verschiedenfarbigen Perlen und ich habe da schon eine Farbe von Perlen drinne und ich schütte da unentwegt andere Farben nach in dieses Glas mit Perlen, dann ist es natürlich schon sinnvoll, erstmal oben das Glas dicht zu machen, dass nicht weitere Perlen reinfallen. Ganz klar, das ist das, was die AfD mit ihrem Grenzschutz sozusagen erreichen will. Gute Sache, ist schon mal ein Riesenvorteil, Grenzen dicht, das wäre schon mal was, was weit von dem entfernt ist, was aktuell passiert. Aber natürlich muss ich mir die Frage stellen, was mache ich mit diesem vollen Glas? Was kann ich damit tun? Nehme ich da oben drei Kügelchen weg und dann geht der Deckel besser zu? Ja? Oder gibt es da andere Dinge, die ich tun kann? Und das ist sozusagen das Problem. Die AfD ist eine Partei, die auf alle Anwürfe, allen Dreck, der ihnen an den Kopf geschmissen wird, reagiert. Und zwar in einer Form reagiert, die schon fast in Richtung Wegducken geht. Wir zeigen nicht den Mittelfinger und sagen, pass mal auf, du hast dieses Land seit 30 Jahren heruntergewirtschaftet. Von dir lasse ich mir nichts an den Kopf schmeißen. Das wäre die Reaktion, zu sagen, das ist unsere Position, dafür stehen wir. Und wenn euch das nicht gefällt, habt ihr Pech, wir werden gewählt und ihr geht unter. Das wäre eine Positionierung. Eine Positionierung der Stärke, eine Positionierung des Selbstbewusstseins, das man durchaus haben darf bei den aktuellen Entwicklungen und den Zahlen. Stattdessen verhält man sich wie eine Partei, die versucht, noch den Letzten zu überzeugen. Das ist wie wenn ich in einer Talkshow sitze bei Lanz als einziger AfDler und versuche, den Moderator davon zu überzeugen, dass ich ja gar kein Nazi bin. So in etwa ist das. Es ist wie wenn die Partei versucht, ich weiß gar nicht, wen man überzeugen will, den Verfassungsschutz, die Regierenden, die Polizei, ich weiß es nicht. Man versucht jedenfalls vehement zu zeigen, dass man eine weiche, eine nachgiebige, eine Partei ist, die sich nur Nuancen unterscheidet von denen, die jetzt regieren. Und das ist der ganz falsche Weg. Das ist der Weg, sich auf den Schmutz einzulassen und sich vor dem Schmutz wegzuducken. Und da kommen wir, Benedikt, nach meinem sehr langen Monolog jetzt zu diesem Punkt, den wir eingangs den wir eingangs besprochen haben, nämlich Stichwort Verfassungsschutz, Stichwort Europawahlkampf. Was erleben wir hier gerade? Wir sind gerade in ganz besonderen Tagen irgendwie. Man glaubt es irgendwie kaum, was da gerade passiert, dass dieser VS-Prozess. Und jetzt mag der eine sagen, warum springen die von Remigration zu VS, zu Volkszugehörigkeit? Weil das alles in der aktuellen Phase eng miteinander verknüpft ist. Wahlkampf, Verfassungsschutzprozess, Remigration, Thema Volkszugehörigkeit, was natürlich zum Thema Remigration zwingend dazugehört. Das ist ein großer Nexus, naja, könnte man sagen, ne?
Der ist verknüpft. Kann man so sagen und um anzuknüpfen an das, was du zuletzt gesagt hast, das entscheidende Problem ist die Frage, bin ich eine Alternative zum falschen Ganzen oder bin ich eine Variation dessen, was es an Angebotspalette auf dem Parteienmarkt gibt? Und viele, nicht alle, aber viele AfD-Funktionäre haben jetzt geglaubt, aufgrund der Umfrageergebnisse, als man eben diese bundesweite markante 20%-Hürde überschritten hat, hat man geglaubt, jetzt müsste der nächste Schritt sein, man müsste eben auf die CDU, auf die FDP, auf die Mitte zugehen, also auf die sogenannte Mitte zugehen, um eben jetzt den Schmuddeleffekt wegzubekommen. Und das hat alles auch was mit Populismus zu tun, dazu komme ich gleich, aber das Entscheidende ist erstmal, dass man glaubt, man müsste jetzt sich selbst kastrieren, um bei anderen besser anzukommen. Die Gefahr bei solchen Programmen ist natürlich immer, die einen danken es einem nicht und die anderen wenden sich ab. Das heißt, jetzt mal schematisch gesprochen, wenn ich versuche, bei CDU und Co. lieb Kind zu machen, indem ich sage, schaut mal her, wir sind eigentlich nur ihr, nur eben in den 90ern. Wir wollen eigentlich nur zurück zu Kohl oder zu wem auch immer. Dann haben die offensichtlich die naive Hoffnung, dass dann die CDUler sagen, ach ja, stimmt, dann koaliere ich halt doch lieber mit euch als mit den Grünen und mit den Linken. Aber es passiert halt nicht. Schauen wir uns mal Sachsen an. Die Sachsen-AfD ist mit Sicherheit in Ostdeutschland die gemäßigste, liberalste und langweiligste AfD in Ostdeutschland. Und trotzdem koaliert dort die CDU, die in Ostdeutschland wiederum dort die konservativste CDU ist, in ganz Ostdeutschland, trotzdem koaliert ihr dort seit vielen, vielen Jahren mit den Grünen. Und sie wird auch 2024 dann auch noch die Linken vermutlich ins Boot holen, wenn es die Kräfteverhältnisse im Parlament in Dresden erforderlich machen. Das heißt also, selbst dort, wo die liberal-konservative These der Selbstverharmlosung und der Selbstgemäßigung, selbst in Sachsen funktioniert das nicht. Selbst hier, wo die AfD liberaler ist und die CDU konservativer, das heißt, wo man sehr nah aneinander stehen müsste, selbst hier ist das weder empirisch noch sachlich noch inhaltlich irgendwie nachweisbar, dass es da eine größere Annäherung zwischen AfD und CDU. Und das kann man natürlich auch auf der Bundesebene genauso einstufen. Und das Problem ist also, wem will man gefallen? Möchte man eben dem Kollegen im Innenausschuss gefallen von der CDU oder möchte man den Wählern gefallen, die einem Vertrauen schenken, die einem ein Vorschussvertrauen gegeben haben, die einem als Interessensvertreter wahrnehmen? Und man kann jetzt hier durchaus auch mal den Klassiker der Soziologie Max Weber mit einbauen, wo es eben um die Frage geht, Politik als Beruf oder Politiker sein als Berufung. Und das ist eben der Unterschied. Wir haben eben sehr viele AfD-Mandatsträger, die eben den Politik als Beruf verstehen, als Gelderwerb. Sie haben sich ökonomisch stark verbessert im Regelfall und so weiter und so fort. Und dann gibt es eben wenige Leuchttürme, ob das Bernd ist, Höcke, Helferich, andere, die eben das als Berufung verstehen, die eben wirklich inhaltlich brennen für den politischen Wandel in diesem Land. Mhm. Und dadurch erklärt sich auch dann diese Riesenkluft zwischen den einzelnen AfD-Verantwortungsträgern. Die einen wollen endlich ankommen, die einen wollen die Melonisierung um jeden Preis. Hauptsache, sie haben dann eben Staatssekretariatsposten oder Ministerposten im besten Fall sogar. Und die anderen wollen eben Deutschland verändern. Und so populistisch zugespitzt, wie das jetzt klingt, wenn wir uns Europa anschauen, dann ist das ja jetzt kein Einzelfall, sondern wir haben ja in vielen Ländern diese Bewegung. Und auch in dieser großen The Pioneer-Analyse, die ja auf Daten von Statista und auf Infotestima beruht, wo es beim Pioneer dann darum ging, ja, die Höcke-Krah-AfD, wenn es die gäbe, die könnte ja gar keinen Anschluss finden an die liberalen Parteien in Europa. Und sie müssen dafür etwas anderes, sie müssen dafür anders werden. Dann muss doch die Gegenfrage nicht sein, ja, was muss ich dafür tun, damit die Liberalen in Europa mich akzeptieren? Sondern ich muss doch die Frage stellen, möchte ich überhaupt, dass die Verantwortungsträger der EU und der BRD, die seit Jahrzehnten für die Misswirtschaft zuständig sind, ob das in der Finanzpolitik ist, in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik oder eben auch in der Migrationspolitik. Mhm. Also und von anderen Politikfeldern ganz zu schweigen. Also warum will ich überhaupt bei denen mich andienen und anbiedern, die verantwortlich sind für die herrschenden Verhältnisse? Das ist doch diese politische Schizophrenie, die sich im europäischen Rechtspopulismus immer wieder breit macht. Und dann wird jetzt ein Kritiker sagen, naja gut, aber Moment, bei Meloni hat es doch funktioniert. Sie hat die liberalen Eliten in der Italien eingebaut in ihre Regierung. Sie hat ehemalige Minister aus den liberalen Vorgängerregierungen eingebaut in ihre Regierung. Sie ist doch jetzt akzeptiert. Ja, aber ganz ehrlich, dafür kämpft man doch nicht politisch. Dafür, dass man an Banketten sitzt mit den Eliten, die man eigentlich abschaffen oder zumindest politisch einhegen wollte. Das ist doch grotesk. Dafür lohnt sich der Kampf nicht. Dafür lohnt es sich nicht, dass Menschen ihre bürgerliche Existenz verlieren, ihre Jobs verlieren, ihren Namen auf ewig diabolisiert sehen. Dafür, dass am Ende dann Leute wie Meloni Ursula von der Leyen wählen wollen. Dafür, dass Leute wie Meloni dann am Ende sagen, naja, wir brauchen ein Weiter-so in der EU, aber ein bisschen weniger Islam und ein bisschen weniger Steuern. Also ganz ehrlich, der große Liberale, der wirklich ein großer Liberale war, Friedrich Naumann, hat in den 20er Jahren schon gesagt, für kleine Ziele springt niemand ins Feuer. Ja. Also warum soll ich auf den Meloni-Weg gehen? Warum soll ich für solche kleinen Ziele überhaupt mich engagieren und tätig sein? Das lohnt sich für Meloni und für ihr Umfeld, lohnt sich das? Die sind jetzt Minister, die verdienen jetzt 6-7-stellige Summen. Die sind jetzt akzeptiert, die werden in Lifestyle-Magazinen porträtiert als die modernen, coolen Konservativen, die nicht mehr anecken. Okay, wenn man das möchte, akzeptiert. Aber für unser Milieu kann man das eigentlich nicht akzeptieren, weil es steht viel zu viel auf dem Spiel. Also letztendlich der Erhalt unserer europäischen Völker steht auf dem Spiel. Und dafür sich dann irgendwie einkaufen zu lassen, einbauen zu lassen, einhegen zu lassen, das ist es nicht wert. Und das ist ein Riesendilemma des Rechtspopulismus, dass er überall dort, wo er nur über die Affektpolitik kommt, also nur über ein oberflächliches Dagegen, über ein oberflächliches weniger Steuern und ein bisschen weniger Muslime, dieses populistische Einerlei, das verhindert eben jedwede weltanschauliche Einbettung des rechten Lagers. Und nur diese weltanschauliche Einbettung des rechten Lagers ermöglicht es aber eben auch nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Weil dieser oberflächliche Rechtspopulismus, der verändert in Europa nichts. Vielleicht ein paar Euro mehr für Frontex oder so. Aber der verändert nichts in der Substanz. Und deswegen muss man die Frage stellen, jetzt gebe ich das Wort zurück an dich, deswegen muss man sich die Frage stellen, ob der Rechtspopulismus 2024 nicht an seine natürlichen Grenzen geraten ist und ob man jetzt nicht sagen müsste, wir sind in ein Zeitalter eingetreten, wo das Zeitalter des Populismus, der Mobilisierung, was ja geklappt hat, man hat jetzt mobilisiert, man hat jetzt diese 15-20% bundesweit, ob das jetzt nicht abgelöst werden muss, Schritt für Schritt, nicht über Nacht, aber Schritt für Schritt, durch ein echtes politisches, durch ein echtes weltanschauliches Konzept, dass man eben nach dem reinen Dagegen jetzt endlich auch ein Dafür setzt, dass man nicht nur der Getriebene ist von den Missständen, sondern dass man selber Akzente setzt, dass man selber sagt, wo möchten wir hin? 2030, 2050. Ja,
das müsste man nur erstmal wissen, ne?
Das müsste man mal wissen. Und das weiß man eben nicht, wenn man nur ein Populist ist, der permanent nur vom aktuellen Thema zum nächsten Thema rennt, sich treiben lässt von aktuellen Stimmungslagen und um zurückzukehren zum Thema Remigration, heute so, übermorgen wieder anders, je nachdem, wie eben die aktuellen Meinungsumfragen in den Zeitungen einem suggerieren, dass man denken soll.
Ich glaube nicht
das
mal,
ist
dass
ein
die
ganz
danach,
schlimmes Ding.
Ich glaube ja nicht mal, dass die danach funktionieren, weil das würde ja noch einer gewissen Logik entsprechen. Auch wenn ich die Logik nicht teile, würde es ja einer gewissen Logik entsprechen, zu sagen, wir bespielen das Thema in einer bestimmten Art und Weise, wie es die Umfrageergebnisse gerade widerspiegeln. Also das hat ja nun die CDU unter Merkel in meisterhafter Art und Weise geschafft. Es wurde Merkel ja auch von verschiedenen Politikwissenschaftlern zu Recht unterstellt, die CDU zu einer Partei zu machen, die von allen gewählt werden kann. Also auf der einen Seite gegen Atomkraft, auf der anderen Seite für Ausländer, in anderen Dingen wieder pseudokonservativ. Das Problem ist eher, ich habe das Gefühl, dass diese Entscheider in der AfD eher so nach parteiinternen Dynamiken funktionieren. Also ja, wir wurden von dem beraten und der hat das gesagt und da gibt es die Streitigkeit auf dem Parteitag und so. Also ich bin mir immer nicht ganz sicher, woher in dieser Partei oder in der Riege der Entscheider diese Impulse kommen. Also es ist für mich nicht rational nachvollziehbar, folgen die jetzt irgendeiner Umfrage oder irgendwelchen neuen Ergebnissen oder irgendeiner Strategie, die eine Agentur entwickelt hat, kommt das aus dem Bauch heraus und so weiter. Aber ich will nochmal kurz auf den Punkt des Populismus eingehen, weil ich den ganz, ganz wichtig finde und den einmal in dieser Form auch behandeln möchte. Es gibt das Buch Der populistische Moment, die Links-Rechts-Spaltung ist überholt von Alain de Benoist, ist 2021 auf Deutsch erschienen. Dort gibt es im Klappentext, muss man sagen, einen interessanten Satz oder zwei interessante Sätze. Die Enttäuschung darüber begünstigte die Protestwahl und den Populismus, also die Enttäuschung über verschiedene Dinge. Die populistischen Parteien waren nämlich die ersten, die eine Veränderung in den politischen und sozialen Forderungen wahrnahmen, also seitens des Volkes, die die traditionellen Parteien nicht begreifen, weil sie mental in Gewohnheiten und Denkmustern gefangen sind, die ihnen dies verbieten. Und dann geht es um Donald Trump und so weiter und so fort, um die neue Rechte. Heißt, wir hatten vor 3, 4, 5 Jahren eine Phase des Populismus, in der, ich glaube, das darf man auch so sagen, Benedikt, und das müsstest du dann vielleicht nochmal sagen, ja auch du in verschiedenen Medien, Printmedien, auch im Netz und auch, glaube ich, in Podcasts und so weiter, über den Populismus gesprochen hast, und zwar in einer anderen Art und Weise wie jetzt, nämlich zunächst erstmal positiv, Zeitalter oder Phase des Populismus. Populismus ist wichtig und so weiter und so fort. Was hat sich, und das möchte ich eben nochmal rausstellen, was hat sich da geändert? Sprechen wir über auch vielleicht zwei verschiedene Begrifflichkeiten? Sprechen wir über verschiedene Zeiten, über verschiedene Strategien? Ich glaube, das ist eine Sache, die wir in dieser Podcast-Episode nochmal klar darstellen müssen. Und das ist auch so ein kleiner Mehrwert, der eben selten besprochen wird. Was ist von dem Wandel des Populismusbegriffs in diesen wenigen Jahren zu halten und warum ist das denn so?
Naja, es gibt tatsächlich für alles eine bestimmte Phase. Ne?
Ja.
Die Politik vollzieht sich in Wellenbewegungen und man muss eben, das ist wie bei einem Surfer, ne? Der Surfer wartet auf eine Welle, die reitet er dann und dann im nächsten, bei der nächsten Welle muss er sich schon wieder vielleicht anders verhalten, ne? Anders positionieren
kommt.
Auf dem Brett. Genau, na, wenn ein Hai kommt, ist eh schlecht. Ne? Aber ja, das ist halt so der Punkt. Also man muss situativ handeln und situativ auch denken. Im besten Falle andersrum. Also erst denken, dann handeln. Heißt also, der Populismus hat eine zeitbedingte Wichtigkeit, die nicht zu unterschätzen ist. Ich habe ja auch 2017 damals noch für Dr. Erik Lehnert vom IFS eine Studie verfasst. Die Stunde des Populismus ist jetzt 7 Jahre alt.
So alt
zu verstehen. Da habe ich natürlich den Populismus auch positiv bewertet. Den bewerte ich in Teilen übrigens immer noch positiv. Aber im Grunde ging es darum, dass man klar macht, der Populismus ist keine Vulgärpolterei, ne? Also dieses, ich mache den Dieselgenerator an, um die Grünen zu ärgern. Es ist aber auch nicht irgendwie ein reiner Stil. Also im Sinne von
Greta.
Ja, genau. Nee, es ist nicht ein reiner Stil, es ist aber auch keine reine Ideologie, ne? Sondern ich habe mich da vor allem so einem Forscher angeschlossen von Harvard, Danny Rodrick, der eben Populismus erstmals Protestbewegung definiert hat, ne? Also Protest vor allem gegenüber globalistischen Erscheinungen, globaler Handel, globale Migration, ne? Und entsprechend dieses Doppelcharakters der populistischen Protestform gab es dann zwei Hauptspielarten, Linkspopulismus und Rechtspopulismus. Für uns wichtiger ist der Rechtspopulismus, also der Populismus, der eben gerade vor allem die Globalisierungsfolge Massenmigration in den Fokus gestellt hat. Und diese Massenmigration wurde eben gerade in den 2010er Jahren ganz stark, wir wissen, Höhepunkt 2015, brauche ich jetzt unseren Hörern nicht erklären, und wurde eben von dem politischen liberalen Establishment und linken Establishment letztendlich skandalisiert. Also man durfte nicht dagegen aufbegehren. Und es war ein Kartell, wie Bernd Stegemann, ein Populismusforscher, gesagt hat, das war ein Kartell aus Wohlmeinenden und Wohlhabenden. Man könnte auch sagen, guten Menschen und Bonzen, wenn man das weniger akademisch formulieren möchte. Und dieses Kartell, dieses Kartell aus guten Menschen und Bonzen hat verhindert, dass es eine politische Kraft gibt, die Massenmigration thematisiert. Und dann kam die Brechstange des Populismus. Das heißt, FPÖ, aber dann später auch AfD oder Rassemblement National, die Lega in Italien, die Fratelli in Italien, haben gesagt, hey, wir sind noch da, wir wollen das nicht. Wir stehen auf dagegen. Und das war die Brechstange des Populismus. Man hat auch geklappt, ne? Wir wissen, das Kartell wurde aufgebrochen, die Rechtsparteien sind erschienen auf dem politischen Tableau und sie haben auch Erfolge gefeiert. Aber heute, ne? Also ich meine, wir haben jetzt eben viele Jahre später, heute ist das eben schon wieder anders. Und ich möchte tatsächlich, wenn du das erlaubst, kurz Alain de Benoist zitieren, der ja auch ein großartiges Buch über den Populismus geschrieben hat. Und Benoist erkennt auch an, dass es dieses Populismus bedarf. Also man braucht den, um überhaupt sich Gehör zu schaffen, um die Repräsentationslücke, die es gibt, zu schließen, also um in ein Vakuum vorzustoßen, das die etablierten Parteien gelassen haben. Und dann sagt er aber, den Populismus kennzeichnet nicht nur Qualitäten. Populisten haben gesunde Instinkte, was gut ist. Das ist bei Eliten seltener der Fall. Aber sie haben kaum klare Vorstellungen. Deshalb ist die Arbeit der organischen Intellektuellen von entscheidender Bedeutung. Eine Kulturrevolution wird nicht ohne das Volk stattfinden, aber es braucht Theoretiker, um den Sinn des Moments, den wir erleben, möglichst vielen Menschen verständlich zu machen. Ihnen muss die tiefere Ursache dessen aufgezeigt werden, nicht zuletzt, weil nur so eine wirkliche Alternative entwickelt werden kann. Und das jetzt mal verkürzt. Das ist unser Problem, vor dem wir heute stehen. Haben wir diese wirkliche Alternative? Momentan zeigen wir, das Symptom ist falsch, das Symptom ist, das Symptom ist, das Symptom ist. Aber die AfD verpasst bisher die historische Chance und die historische Notwendigkeit, den Leuten bewusst zu machen, den Sympathisanten, die man populistisch erreicht hat, diesen Leuten jetzt bewusst zu machen, Leute, das sind nicht einzelne isolierte Symptome, sondern das ist ein zusammenhängendes, tiefer sitzendes Problem, das wir an der Wurzel anpacken möchten, das wir grundsätzlich lösen möchten. Und dafür braucht man aber eben auch diese positiven Bilder, wo man hin möchte, um das Falsche eben auch einhegen oder überwinden zu können. Und deswegen reicht es eben nicht mehr, den Gefühlshaushalt von Wählerschaften zu aktivieren, heißt also populistisch zu mobilisieren, ne, über emotionalisierte Botschaften. Das ist auch wichtig. Aber das reicht eben nicht aus. Man braucht eben eigene Vorstellungen von Politik, eigene weltanschauliche Fundamente, eigene kulturelle und politische Ansätze in Theorie und Praxis. Und diese Ansätze, die werden nicht erarbeitet. Also die AfD wird jetzt darauf verweisen, oder die Teile der Spitze, die dafür verantwortlich sind, werden darauf verweisen, ja gut, wir haben keine Gelder für eine Stiftung. Das mag sein, aber es gibt erstens Spender und zweitens kann man auch mit wenig Kapital viel erreichen, wenn man den idealistischen Überschuss anzapft. Also wenn man Leute hat, die eben dafür brennen. Und das sehe ich eben nicht. Man versteckt sich hinter Ausreden, so nach dem Motto, ja, die anderen Stiftungen bekommen so und so viel Millionen und wir nicht. Naja, mag sein, aber absurd. es muss auch so möglich sein,
nach 10 Jahren nichts zu tun haben. Also sorry.
Ja, und man hat vor allem volle Konten. Also man hat ja jede Fraktion, aber auch die Landesverbände, das muss ja strikt getrennt werden, logischerweise, die haben Konten und es wäre Geld da. Und Dr. Roland Hartwig, der leider jetzt geschasst worden ist durch diese Potsdam-Affäre, der wollte ja gerade so eine politische Akademie aufbauen mit weltanschaulichen Schulungen, mit strategischen Inhalten. Naja, jetzt ist der seit Januar, Februar gekündigt und seitdem ist nicht viel passiert auf diesem Feld. Aber hier, glaube ich, müsste man diesen Pfad weiter beschreiten und eben wirklich über die populistische Leidenschaft hinaus wirklich eine Art politische Tiefendurchdringung endlich ansetzen. Und solange das nicht passiert, bleibt alles oberflächlich. Und wenn alles oberflächlich ist und dann auch noch opportunistische Charaktere dazu stoßen, opportunistische Fahne in den Wind Halter, dann ist eben diese Gefahr der Melonisierung nicht nur real, sondern dann können wir eigentlich die Uhr danach stellen, wenn die erste AfD-Regierungsbeteiligung existiert in Deutschland, dass dann die Meloni-Falle zuschnappt und die Leute sind dann zum Teil so begeistert, dass sie jetzt Staatssekretäre sind und irgendwelche fetten Dienstwagen fahren dürfen, dass eben, diese Meloni-Falle zuschnappt und dann im Endeffekt 10, 15 Jahre rechtspopulistische Mobilisierung in eine Regierung münden, die dann den Wähler in großen Teilen enttäuschen wird, weil sie das nicht liefern kann, was sie versprochen hat, nämlich Alternative, es geht ganz anders. Ne? Und es geht dann eben nicht ganz anders, sondern man setzt die alte, konsequente Politik der Etablierten fort, aber so wie Meloni beispielsweise, man ummantelt das dann eben mit einer rechten Rhetorik. Also Meloni, diese italienische Fahnenmeere, sie redet permanent von italienischer Familie und italienischen Werten und italienischem Einerlei. Und die Leute feiern das erstmal, aber es kommt nichts nach. Sie setzt die Politik der Eliten fort. Die Massenmigration geht weiter. Die Geschichtsbilder werden nicht anders gesetzt. Die Sozialpolitik ist sozialer Kahlschlag. Genau das, was Linke immer rechnen.
Internationale Zusammenarbeit bleibt gleich. Das ist auch entscheidend. Ne?
NATO, Ukraine, richtig. EU. Alles wird fortgesetzt. Aber dafür jetzt eben nicht mehr unter globalistischen Auspizien, sondern eben jetzt unter Anrufung italienischer Werte.
Mit dem gleichen
dafür
Ergebnis.
Dafür lohnt sich der Kampf nicht.
Mit dem gleichen Ergebnis.
Mit dem gleichen Ergebnis.
Das ist ja das Interessante.
Die Leute fühlen sich aber erstmal zufrieden. Wow, sie ist Patriotin, sie schwenkt die Fahne. Merkel hat die Fahne weggeworfen, aber eine wie Meloni, die schwenkt die Fahne. Ja gut, aber was hilft mir denn so ein symbolpolitisches, identitätspolitisches Fahnenschwenken? Was hilft mir, wenn Meloni 10-mal am Tag sagt, sie ist gegen das Gendern? Wenn sie in den großen Politikfeldern alles falsch macht. Dafür braucht man keine rechte Partei.
Ja, das ist
das harte Fazit.
Du hast ja aber den Kernpunkt schon genannt. Diejenigen, die in der AfD und in anderen mitunter rechtspopulistischen Parteien möglicherweise das Sagen haben, oder zumindest ein Teil davon, die sehen das ja nicht als Problem. Das heißt, du wirst das durch äußeren Einfluss, also zu sagen, Leute, ihr seid auf dem falschen Weg, Leute, es muss anders gehen, ihr seid für was anderes angetreten, sozusagen durch diese Anrufung des Ursprünglichen wirst du nicht verändern können, weil für die ist es ja genau das Ziel, also zu sagen, wow, ich bin jetzt im Bundesvorstand der AfD, ich habe jetzt das Zepter des Mitentscheidens gewissermaßen in der Hand und wenn wir erstmal dran sind, dann werden wir eben genau das umsetzen. 250.000 ausreisepflichtige Ausländer werden abgeschoben, es werden Anreize abgebaut, es werden die Grenzen geschlossen. Ja klar, kann jetzt der ein oder andere sagen, das ist ein guter Weg. Das ist auch in der Frage erstmal kein schlechter Weg. Dann gibt es kein Gendern mehr und dann werden noch 2, 3 andere Sachen gemacht. Das ist, wenn überhaupt, ein kleines Minimum. Das ist ein Anfang, meinetwegen. Aber wenn du das sozusagen schon als dein politisches Maximum begreifst, also sozusagen das dann als den ultimativen Erfolg siehst, dann hast du ein Problem. Also dann haben wir sozusagen das Problem, dass an entscheidender Stelle die falschen Leute sitzen, die nämlich...
Ja, und nicht mal das passiert ja. Das Problem ist doch immer, wenn ich mit 200% einsteige, erreiche ich vielleicht noch 100. Richtig. Wenn ich mit 50% nur einsteige, erreiche ich vielleicht nur noch 10%. Und bei Meloni ist es ja genauso. Also Meloni hat ja nicht mal dieses Minimalprogramm, was du jetzt korrekt skizziert hast. Zum Beispiel, das hat es ja nicht mal umgesetzt. Also die Migrationszahlen wurden ja nicht mal irgendwie um 250.000, wie es jetzt in Deutschland heißt oder so, gemindert, sondern sie sind sogar angestiegen. Aber dafür gendert sie nicht und dafür betont sie eben, dass sie italienische Familien gut findet. Also das heißt, in den essentiellen Politikfeldern wird versagt, aber es wird kaschiert durch eine rechtspopulistische Identitäts- und Symbolpolitik. Und diese Gefahr umgeht man am besten dann, wenn man eben in die verantwortlichen politischen Funktionen einen Anteil an Leuten setzt, den wird man nie natürlich zu 100% durchsetzen können, aber wenn man eben einen Anteil an Leuten dort sitzen hat, die weltanschaulich durchdrungen haben, worum es geht, die eben nicht nur Affektpolitik betreiben, die eben nicht nur Symbolpolitik betreiben und die eben nicht nur durch ein reines Dagegen kommen. Wenn ich eben einen Politiker habe, der wirklich auch einen sogenannten organischen Politiker im Sinne Gramscis, wenn ich einen organischen Politiker habe, der wirklich aus einem Milieu hervorgewachsen ist, der seine Überzeugungen nicht anhand von Bild-Zeitung-Schlagzeilen sich generiert, sondern aufgrund einer innen sitzenden Weltanschaulichung durch Dringung der Problemfelder, dann hat der in einer etwaigen Koalitionsverhandlung mit einem Establishment-Politiker natürlich die Hosen stärker an oder besser an, als jemand, der einfach nur sagt, die Gesetze müssen jetzt angewendet werden und wir werden uns dafür einsetzen. Weil der wird vom System der etablierten Verantwortungsträger an die Wand koaliert, der wird ausgelacht, der wird eingebaut und eingehegt und dafür bekommt er dann seine symbolpolitische Spielwiese. Stichwort, dann wird irgendwie das Gendern verboten an Unis oder so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, auch hier kann man eben Benoit zitieren, der immer wieder sagt, dass es Männer des Wissens gibt und es gibt Männer der Macht. Also es gibt Männer des Populismus und es gibt Männer der Theorie. Und man braucht beides in einer Partei. Man braucht dieses Machtstreben, also dieses Streben, ich will regieren, ich will populistisch zuspitzen, um Stimmen zu generieren. Aber es muss dann eben auch Leute geben, die das Wissen vermitteln, die das Wissen haben und die auch immer wie so eine Art weltanschaulichen Kompass mit sich haben, entlang dieses Kompass, wo dann eben die Leitlinien eingezogen werden. Also das geht nicht, das ist unsere Position, hier rücken wir nicht ab, hier können wir abrücken, hier nicht. Aber wenn man völlig diffus ist, wenn man gar nicht weiß, wo man selbst verortet ist und wenn man auch gar nicht weiß, wie der eigene Wähler tickt, was der von einem erwartet, ne? Man muss ja immer bedenken, Politik als Beruf ist ein Privileg. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen, leider schon in den ersten 11 Jahren AfD, so ein bisschen bei manchen Teilen der AfD, so ein bisschen ins Vergessen versteckt, dass man irgendwie nicht mehr begreift, dass es ein Privileg ist für den Teil des Volkes, der ihn wählt, der ihn unterstützt, der einen Vertrauensvorschuss gibt, dass man für ihn arbeiten und für ihn kämpfen muss und nicht nur für das eigene Wohlergehen. Und das ist ein Spagat, den der Rechtspopulismus leider Gottes, zumindest beobachte ich das so, auch seit dieser EFS-Studie, die ich zitiert habe in den letzten 7 Jahren, wenn man in die letzten 7 Jahre Revue passieren lässt, dann wird man mit Ausnahme Ungarns, der Fall ist deutlich vielschichtiger, aber ansonsten wird man kaum eine rechtspopulistische Tiefendurchdringung finden. Und das aktuelle Beispiel in Polen, wo Jahre PiS-Regierung, nationalkonservative PiS-Regierung, nationalpopulistische PiS-Regierung, einfach wie ein Schleier weggerissen werden und es ist nichts geblieben. Keine konservativen Fundamente, keine konservativen Institutionen, keine Denkfabriken, keine Strukturen, keine Hausprojekte, es ist nichts geblieben. Das Einzige, was geblieben ist, ist, aha, okay, die Rechtspopulisten haben regiert, aber sie haben es auch nicht besser gemacht, so böse gesagt jetzt.
Ja.
Und das ist das Problem, wenn man eben kein Fundament hat, wenn man eben nicht in der Lage ist zu verstehen, es geht nicht nur um eine Art populistisch-politische Hegemonie, sondern es geht eben um eine kulturelle Hegemonie, es geht um eine Tiefendurchdringung der Probleme und es geht auch um anschauliche Einbettung der Verantwortungsträger.
Du hast ja kürzlich in Österreich referiert,
ja.
Was ein interessanter Vergleich ist, weil die FPÖ galt ja viele Jahre auch unter Strache eigentlich immer als das Paradebeispiel des, ja, ich will nicht sagen wirkungslosen Populismus, aber als Archetyp der populistischen Partei, darf man glaube ich schon sagen. Das hat sich verändert. Und ich glaube, ich darf schon vorwegschicken, das hat sich zum Positiven verändert. Wir haben es also hier, wir haben es mit Österreich ja generell mit einem Staat zu tun, der dem unseren Staat sehr ähnlich ist. Das liegt wohl auch daran, dass die Menschen sich grundsätzlich doch sehr ähnlich sind. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Vergleichsrahmen, zumindest besser als jetzt Ungarn oder Ähnliches oder Frankreich mit einer völlig anderen auch Staatstradition. Du hattest es ja angesprochen, auch Stichwort Volkszugehörigkeit und Staatszugehörigkeit. Da ist ja das französische Modell sozusagen ganz anderes als das deutsche. Und vielleicht können wir gemeinsam nochmal einen Blick kurz werfen auf Österreich, denn wir haben jetzt so viel Negatives gesagt, so viel Kritik geübt, zu Recht auch Kritik geübt an Teilen der AfD und ihres Vorgehens. Das mag für den einen oder anderen Zuhörer auch so klingen, als sei der Drops gelutscht, ne? Als arbeite man jetzt als Unterstützer der AfD daran mit, eine Regierung ins Amt zu bringen, irgendwann mal, die im Grunde genommen Symbolpolitik betreibt. Diese Gefahr besteht natürlich, das ist Fakt, auch wenn wir natürlich im Osten der Republik sehr wahrscheinlich als erstes eine Regierungsbeteiligung oder eine Alleinregierung, was auch immer, sehen werden, wo die Programme und die Politiker meistens dann doch etwas gefestigter sind, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Wollen wir da auch nochmal was Positives beleuchten, dass nämlich aus einer Partei, die überwiegend populistisch aufgestellt war, durchaus auch etwas anderes werden kann und auch noch nach langer Zeit, auch noch nach vielen Niederschlägen. Ich meine, man darf zurückdenken, dass die FPÖ auch ins Bodenlose gefallen ist in Österreich, ja, nach gewissen Affären und der Drops dann sozusagen trotzdem nicht gelutscht war, man jetzt stark zurück ist. Und da würde ich dich nochmal bitten, vielleicht davon deinen Erfahrungen zu berichten, nicht nur von dem Wochenende, wo du jetzt in Österreich warst, sondern auch generell den Eindrücken, du hast ja dort auch, ja, das darf man glaube ich aus dem Nähkästchen auch sagen, mit Entscheidern oder entscheidenden Personen der FPÖ zusammengesessen und konntest da mal das Konzept so ein bisschen abklopfen. Also es gibt da sozusagen einen Streif am Horizont, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sehr gut, dass du das nochmal betonst mit diesem in Anführungszeichen Negativen. Also man muss eben Dinge kritisieren, damit sie besser werden können. Es bringt überhaupt nichts, sich gegenseitig Honig ums Maul zu schmieren und dann in eine Fehlerfalle reinzutappen. Also auch unser Podcast und auch andere Formate sind ja gerade deswegen so wichtig, weil eben innerhalb der Partei die Kritikkultur oft nicht so ausgeprägt ist wie im Vorfeld der Partei. Das heißt also, das ist ja eine kritische Solidarität, das heißt also auch kritische Kritik, konstruktive Kritik. Man möchte ja, dass es besser wird und deswegen kritisiert man das, nicht weil man destruktiv sein möchte. Das als Vorrede. Jetzt zu Österreich. Ja, ich habe tatsächlich ja die letzten Wochenenden Plural in Österreich verbracht, bei verschiedensten Institutionen und Gastgebern. Dort hat man einfach aus den Fehlschlägen gelernt. Die Parteispitze um Herbert Kickl und Professor Kasecker und andere und Generalsekretär Hafenecker und so, die haben einfach aus diesen ganzen Fehlschlägen der Strache-Regierung, aber auch der Vorgänger und der kurzzeitigen Norbert-Hofer-Phase gelernt. Und das ist eben ein Problem, das wir haben. Das möchte ich, also da habe ich auch in einem Vortrag in Österreich eben skizziert, dass eben der Populismus drei Probleme hat oder drei Grundprobleme im Jahr 2024. Das ist einmal der Anti-Intellektualismus, also der Verzicht auf jede Weltanschauungsarbeit. Zweitens, dass man eben nicht versucht, einen hegemonialen Konsens in der Gesellschaft herzustellen, bevor man dann politisch wirken möchte. Und drittens eben, dass man kein historisches Bewusstsein hat, dass man also keine Kontinuität des eigenen Lagers kennt, dass man also nicht Einsichten und Erkenntnisse aus dem eigenen Scheitern fruchtbar macht, um dann eben besser zu werden. Also es gibt im Rechtspopulismus so eine Art Geschichtslosigkeit. Und das ist in Österreich anders. Dort hat man nicht diese Geschichtslosigkeit, sondern da lernt man aus den Fehlschlägen. Dort hat man die Fehler analysiert. Man war ja schon in den letzten Jahrzehnten zweimal in der Regierung, in der Bundesregierung sozusagen. Einmal damals unter Haider, dann gab es die Spaltung FPÖ-BZÖ und dann eben nochmal unter Strache und Kickl etc., wo dann vor allem die ÖVP versucht hat, Kickl wegzubekommen, aber über Ibiza natürlich dann Strache erstmal anschießen wollte. Das führt zu weit, aber die Quintessenz ist die, man hat gelernt aus den Fehlern, man hat eine Analyse betrieben und man hat sich dann gesagt, okay, welche Punkte müssen wir anders konzipieren, damit wir beim nächsten Mal, und das nächste Mal kommt ja so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn wir das nächste Mal regieren oder in eine Regierungskoalitionsverhandlung zumindest eintreten, was müssen wir dann besser machen und mit welchen Voraussetzungen müssen wir da reingehen? Und das heißt natürlich nicht, dass jeder FPÖler das so sieht, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strömungen, aber zumindest die tonangebende Strömung um Kickl hat das eben jetzt sehr solide und sehr konstruktiv gelöst. Man hat da die parteieigene Stiftung, das Freiheitliche Bildungsinstitut, das FBI, neu aufgebaut. Man leistet dort jetzt wirklich eine sehr professionelle und eine qualitativ auch anspruchsvolle und nachhaltige inhaltliche und strategische Aufbauarbeit und Bildungsarbeit. Man hat die Partei gestärkt und gestählt. Man hat mit Parteichef Kickl eine unangefochtene Figur, die permanent mit Schmutz beworfen wird. Also vorletzte Woche, als ich da in Österreich war, habe ich mir am Kiosk dann, oder am Traffic, wie es dort heißt, mir das Profilmagazin geholt. Das ist bei uns ungefähr der Spiegel. Und da wurde dann halt in Kickls Geburtsort gereist, familiär versucht, irgendwie ihn zu denunzieren. Aber das zeigt eben, Kickl ist eben gefährlicher als Hofer. Bei Norbert Hofer, einem der Vorgänger von Kickl, hat man sowas nicht gemacht. Man hat es vermutlich auch nicht nötig gehabt, ne? Weil der sich gerne einbauen lässt ins Establishment. Oder gerne hätte einbauen lassen. Kickl ist aber wirklich eine Herausforderung für das politische Establishment und deswegen wollen sie ihn fallen sehen, weil sie wissen, in dieser Person Kickl verdichten sich viele Lernprozesse des gesamten freiheitlichen und patriotischen Lagers in Österreich über viele Jahrzehnte. Die münden sozusagen in die Person Kickl und in das Umfeld von Kickl. Und deswegen ist dieser FPÖ-Fall ein sehr lehrreicher Fall, weil sie eben viele Fehler gemacht haben, aber aus den Fehlern lernen. Mhm. Und warum wir jetzt, und das ist der letzte Satz dazu, warum wir quasi in diesem Podcast jetzt auch negative Aspekte der Bundes-AfD thematisieren und kontrovers diskutieren, das liegt eben daran, dass wir uns diese Fehlschläge, die die FPÖ gemacht hat, doch eigentlich gar nicht selber leisten müssen. Heißt, wenn wir auf die FPÖ schauen, wenn wir die Situation zumindest vergleichen, dort, wo es sich vergleichen lässt, man kann das nicht gleichsetzen, 1:1, aber es gibt Vergleichsaspekte. Und wenn man die Situation vergleicht und wenn man aus den Fehlern der FPÖ lernt, dann muss man doch diese Fehler nicht selber durchleben, weil diese Zeit ist in Deutschland etwas knapper. Also wir haben politisch drängende Erfordernisse, auch im politischen Wandel in dieser Gesellschaft, weil sonst macht eben die Ampel weiterhin ihr Tabula Rasa, Stichwort Deindustrialisierung, Stichwort Multikulti etc. Das heißt also, man braucht da diese Fehlerkultur gar nicht erst sich aneignen. Und der Tunnelblick, nur auf Deutschland schauen oder nur dann zu sagen, ach, die Le Pen hat sich entdiabolisiert und jetzt regiert sie bald, das greift alles viel zu kurz. Man muss sich schon ganz konkret anschauen, was hat die FPÖ anders gemacht in Österreich? Zum Beispiel hat sie anders gemacht, sie agiert viel intensiver mit den Medien, mit den alternativen Medien, ob das Heimatkurier, Infodirekt, das Freilichtmagazin natürlich, aber auch die zurzeit aus dem liberalen FPÖ-Lager, was bei uns vielleicht dann so ein bisschen die junge Freiheit ist. Also man hat ganz explizit begonnen, stärker die eigenen Medien zu unterstützen, ob das mit Anzeigen ist, mit Interviews, mit Gesprächspartnern, mit Autoren. Man hat sich enger verzahnt, weil es wurde ihnen klarer, okay, selbst wenn die Mainstream-Medien uns einmal kurz fair behandeln, sie warten nur auf die nächste Möglichkeit zum Dolchstoß. Und das machen die eigenen Medien nicht. Also hat man die eigenen Medien stärker gemacht. Man distanziert sich nicht mehr. Unter Kickl herrscht die Devise, wir sind souverän. Wir entscheiden selbst, mit wem wir kooperieren und mit wem nicht. Wir lassen uns nicht mehr treiben. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist natürlich auch dann eben diese programmatische Durchdringung. Dass man sich eben nicht irgendwie blenden lässt von kurzfristigen Schickimicki-Dingen. Strache hat ja ein bisschen so dazu geneigt, so diese, auch Gudenus, so diese Schickimicki-Attitüde an den Tag zu legen. So Stichwort irgendwie mit 500 € Wodkaflaschen durch Wiener Clubs zu ziehen und dann so ein bisschen der Held der Upper Class sein zu wollen. Kickl ist bodenständig, ist ein Triathlet. Er begeistert trotzdem die Menschen im Festzelt, aber ansonsten ist er eher so der asketische Typ, ne? Mhm. Und er kommt dadurch gut an, dass er sehr glaubwürdig ist, dass er weiß, von was er redet, dass er auch gut gebildet ist, politisch gebildet ist, strategisch gebildet ist. Und dadurch ersetzt er eben diese rechtspopulistischen Mängel, die es noch gab in der FPÖ, die verdrängt er Stück für Stück. Natürlich ist nicht alles perfekt dort, das wird einem auch deutlich vor Ort in den verschiedenen Gesprächen, aber machen wir uns nichts vor, eine Partei ist immer nur ein Instrument, um Politik für das eigene Volk zu machen. Und eine Partei kann nicht perfekt sein, weil da, wo Menschen handeln, wissen wir alle, da gibt es keine Perfektion, da gibt es immer Mängelerscheinungen. Das ist auch völlig in Ordnung so. Man muss eben nur versuchen, diese Mängel eben nicht hegemonial werden zu lassen, also nicht, dass diese Mängel eben nicht alles dominieren, die ganze Szenerie. Und da ist der österreichische Weg eben wirklich ein spannender Weg, weil er eben zeigt, wie man mit Widersprüchen, mit Hürden, mit eigenen kapitalen Böcken umgeht, um beim nächsten Anlauf es dann eben besser zu machen. Und das war eben auch die Quintessenz der verschiedenen Vorträge dort, der Diskussionen dort und auch der nicht öffentlichen Treffen dort, um einfach abzuklopfen, was kann man tun, auch aus der Position des außerparlamentarischen rechten Lagers in Deutschland, in Österreich und aber auch eben jeweils des parteipolitischen Lagers. Das ist wirklich sehr lehrreich, so eine Reise nach Österreich und ja, ich freue mich, dass ich da auf viele kluge und langfristig denkende Köpfe gestoßen bin.
Dann will ich dich abschließend fragen, Benedikt, welchen Weg geht deiner Meinung nach die AfD bis zur Europawahl und welchen Weg geht sie bis zu den Ostwahlen? Also werden wir deiner Meinung nach in den nächsten Monaten, besonders lange ist es ja bis zur Europawahl nicht mehr, zu den sogenannten Ostwahlen haben wir noch etwas mehr Zeit. Auf jeden Fall befinden wir uns in einem sogenannten Superwahljahr, so wird es zumindest medial geframed. Und tatsächlich befinden wir uns ja in einem Jahr, in dem für die BRD-Verhältnisse zumindest Historisches passieren könnte. Welchen Weg geht die Partei bis dahin noch? Glaubst du, dass unsere Kritik, aber auch die Kritik von anderer Seite, zumindest gewissermaßen fruchten wird? Oder glaubst du, das ist eher eine Negativprognose bis dahin, inhaltlich gesehen?
Naja, so bunt wie die AfD ist, so bunt würde ich auch antworten. Also ich glaube, dass in Teilen der AfD seit dem Meutenende schon ein positiver Wandel sich vollzogen hat,
ja,
und entsprechende Erkenntnisse auch, die wir auch äußern oder die andere Leute äußern, konstruktiv, kritisch, dass die da auch auf fruchtbaren Boden fallen. Ich glaube aber auch, dass wir, und das hören die Leute eben dann nicht so gern, ich glaube auch, dass wir vor einer gefährlichen Rollback-Situation stehen. Es gibt dieses Jahr nicht nur das Superwahljahr in Thüringen, Brandenburg, Sachsen und auf Europaebene, sondern es gibt auch zum Beispiel die Bundesvorstandsneuwahl. Und nach der Meuthen-Ära hat sich so diese Stimmung breit gemacht, Hauptsache jetzt Frieden und Hauptsache es gibt jetzt nicht mehr diesen Meuthen-Distanzeritis, was ja auch erstmal richtig war. Und der neue Bundesvorstand hat es ja auch geschafft, endlich Ruhe wieder auszustrahlen und zu vermitteln. Aber ich glaube, diese Ruhephase ist jetzt an ein natürliches Ende geraten und jetzt droht auch eine Rollback-Gefahr. Und diese Gefahr besteht darin, dass im Grunde dieser meuthenianische Gedanke, also Selbstverharmlosung, in die Mitte rücken, reine Islamfeindschaft statt irgendwie konstruktive Migrationskritik, reiner Rechtspopulismus und Affektpolitik statt weltanschauliche Durchdringung, dass das wieder auf dem Vormarsch ist. Und die Leute, die für die Meuthenpolitik stehen, sind ja nicht weg. Also bis auf Meuthen ist da und Kotar ist da ja niemand ausgetreten. Die Leute sind ja noch da und sie haben durch eine sehr kluge Netzwerkarbeit und durch eine sehr kluge ins zweite Glied treten Rolle es geschafft, den Winter, den sie hatten, zu überdauern. Und jetzt kommt ihr Frühling. Das ist meine skeptische Prognose. Und ich glaube, wenn sich die unterschiedlichen weltanschaulichen Lager innerhalb der Rechten, ob das jetzt Leute sind, die sich eher um Remigration kümmern oder eher um solidarischen Patriotismus oder um andere Aspekte, die wirklich auch was mit Inhalten zu tun haben. Wenn diese Leute nicht aufpassen und sich zu sehr im Klein-Klein intern verlieren, in internen Abnutzungskämpfen, ne, Stichwort multipolare Welt oder Remigration, warum eigentlich Widerspruch? Also diese Streitfragen, wer die Debatten bei Twitter und anderswo verfolgt, weiß, was ich meine. Diese Streitfragen, wenn man die zu stark nach vorne stellt, dann wird das zur Folge haben, dass die Post-Meuthenianer zurückkommen und dass der neue Bundesvorstand eben nicht nur 4, 5 krasse Meuthen-Leute drin hat, wie jetzt, sondern dass es vielleicht noch 7, 8 sind. Und dann kippt die Mehrheit im Bundesvorstand und dann diskutieren wir nicht mehr über die Frage, meint Remigration jetzt das oder meint Remigration das, sondern dann diskutieren wir über die Frage, ob sich Leute, die Remigration überhaupt erwähnen, ob es Leute wie uns, ob es Leute insgesamt aus der außerparlamentarischen Rechten, aber auch aus der jungen Alternative oder aus den Landesverbänden wie Thüringen und Brandenburg, ob die sich dann überhaupt noch halten werden können. Weil die Zeiten, als die Meuthenianer mit Parteiausschlussverfahren auf den sogenannten Rechtsruck reagiert haben, es gibt eben kein Gesetz in der Politik, dass diese Zeiten nicht zurückkommen. Und es gibt genug Leute, die sind jetzt etwas ruhiger, aber die sind noch da und die haben ihre Verhaltensweisen nicht abgelegt. Sie haben sie nur kaschiert aus strategischen Gründen. Und das ist gefährlich, weil natürlich eine Partei, die stetig in der Dynamik ist, im Fluss ist, wo sich alles auch entwickeln kann, das ist eben immer ergebnisoffen. Und ergebnisoffen heißt, es kann gut gehen, es kann auch schlecht gehen. Und letzter Satz dazu. Ich denke, es ist gerade die Wahlergebnisse, darüber machen wir mal eine eigene Folge noch. Also über die eigene Wahl, also jetzt Europawahl, machen wir eh noch eine Folge, haben wir ja gesagt.
Ja, klar, kurz
vorher. Aber jetzt die Binnenperspektive. Ich glaube, wir müssen die sogenannten Postpopulisten stärker machen. Also die Leute, die wirklich eben ein Wissensfundament mitbringen, die eben mehr wollen als nur dagegen sein, die eben über die Affektpolitik, über das Pöbeln, über das vulgäre Dagegensein hinausgehen. Und wir haben die Namen immer wieder genannt. Das sind Leute wie Helferich, wie Höcke, das sind Leute wie Kramer, das sind Leute wie René Springer, Münzenmeier und Co. Und diese Leute müssen viel stärker gemacht werden und die Leute müssen auch mehr Verantwortung, im besten Falle, so hoffe ich zumindest persönlich, mehr Verantwortung übernehmen, damit dieses große Schiff AfD, was so viel an Zulauf bekommen hat, dass das eben auch durch die Neueintritte und durch die Post-Meuthenianer, die jetzt wieder immer stärker werden, dass dieses Schiff nicht wieder in eine falsche Richtung fährt. Weil dann hätte man wirklich viele Jahre verloren, viele Jahre Engagement, viele Jahre leidenschaftlichem Einsatz und dann tappt man nicht nur in die Meloni-Falle, sondern dann ist das eine Melonisierung mit Anlauf. Und diese Melonisierung mit Anlauf, ganz ehrlich, auch als Außerparlamentarier sozusagen, leidet man dann schon mit, wenn diese Gefahr droht, weil dafür haben eben nicht die genannten Leute sich so sehr gekämpft und dafür haben die Leute nicht alles in die Waagschale geworfen, um dann eben ins zu stürzen. Von daher ist immer so ein Triumph wie Umfrageergebnisse von 18-20% nicht nur ein Grund dafür, sich zu freuen, das ist auch wichtig, das machen genug Leute, das müssen wir jetzt hier in dem Podcast nicht machen, wir freuen uns auch, aber das ist nicht Thema, sondern man muss auch innehalten und nachdenken, wo werden jetzt vom Establishment die nächsten Hürden aufgestellt, wo stellen wir uns vielleicht selber ein Bein und wie können wir das vermeiden, beides. Und das ist das A und O. Und das ist auch unsere Aufgabe als Korrektiv sozusagen, Korrektiv, also jetzt mal Korrektiv mit K, nicht mit C. Das ist unsere Aufgabe als Korrektiv in diesem gesamten Mosaikgefüge der patriotischen Szene.
Benedikt, vielen Dank fürs Gespräch. Wir sind schon wieder gut über eine Stunde. Müssen wohl, glaube ich, mal an dieser Stelle abbinden. Man könnte jetzt, du hast das Wort Korrektiv jetzt eingeführt, man könnte jetzt noch lange und breit über die Rolle des sogenannten Vorfelds als eben als Korrektiv falscher Entwicklung sprechen. Wenn sozusagen ein, ich will es mal, weltanschauliches Feld auf ein populistisches Feld trifft und im Bestfall sich irgendwie beides zusammenfindet, dann könnte da ein gutes Ergebnis bei rauskommen. Aber das führt zumindest heute zu weit. Ich danke fürs Gespräch und freue mich aufs nächste Mal.
Ich danke dir und ich grüße.
Lagebesprechung.